Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite zum Glück wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Oh Steffen, also diese Woche haben wir ja wirklich wieder einen Sack voll wahnsinnig spannender Informationen dabei und starte ich einfach mal. Als allererste Nachricht, Nachrichten vom Bundeszentralamt für Steuern sollten etwas kritisch betrachtet werden. Wir hatten hier schon vor einiger Zeit mal berichtet, dass es hier Betrugsversuche gibt im Namen des Bundeszentralamts für Steuern. Jetzt gibt es weitere Versuche, die heißen dann unter anderem Rückzahlung der Einkommensteuer oder es geht um angeblichen Verspätungszuschlag oder es werden Bescheide per E-Mail versandt. Also bitte Achtung in der Hinsicht, sich das genau angucken, bevor da was geöffnet wird oder geantwortet wird. Ich habe dann nochmal für unsere Rechtsanwaltskollegen etwas mitgebracht. Der Deutsche Anwaltsverein hat mal untersucht, wie sich eigentlich die Beziehung zwischen US-amerikanischen Rechtsanwaltsgesellschaften und der Trump-Regierung auf unsere deutschen Rechtsanwälte auswirken. Das Problem dahinter ist, dass Trump versucht, US-amerikanische Rechtsanwaltsgesellschaften, naja, an seinen Willen zu binden. Das versucht er durch Executive Orders und so manche US-amerikanische Rechtsanwaltsgesellschaft hat, um solch einen Executive Order zu verhindern, einen Deal mit der Trump-Regierung geschlossen. Da geht es unter anderem darum, dass man pro bono Arbeit leisten möchte und dann mehr oder weniger im Sinne der US-Regierung. Da ist dann halt die Frage, wenn sich die Gesellschaft an sowas gebunden hat, was für Auswirkungen hat denn das für die deutschen, zum Teil Angestellten, Rechtsanwälte, aber auch deren Partner? Denn wir als Rechtsanwälte sind ja ein freier Beruf und wir dürfen eigentlich in unserer Entscheidungsfindung nicht gebunden werden. Und das sieht der Deutsche Anwaltsverein doch relativ kritisch. Also von daher muss man dann schon auch immer schauen, was für Auswirkungen in dem Fall US-amerikanische Regelungen auf unser Berufsrecht hier in Deutschland haben. Unser Punkt 3 ist ein BMF-Schreiben vom 15.05.2025. Da geht es um das Merkblatt zur grenzüberschreitenden Prüfungszusammenarbeit mit Steuerverwaltung anderer Staaten und Gebiete. Da legt das BMF nochmal den ganzen Prozess dar, wenn es grenzüberschreitende Themen gibt und Prüfungen, wieder Informationen ausgetauscht werden, wie der Prozesse sind und. Als nächstes haben wir ein BMF-Schreiben vom 16.05. Da geht es um die Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Das ist sehr interessant, weil da nochmal alles zu den entsprechenden Steuerbescheinigungen vom BMF aufgeschrieben wird. Aber es gibt auch drei Musterbescheinigungen, unter anderem eben für den Kapitaltragsteuerabzug, wenn Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen. Und es sind dann eben nur diese entsprechenden amtlichen Muster dann in Zukunft zu benutzen. Dann haben wir als nächstes ein Thema von dir und du guckst so ein bisschen in die Zukunft, Steffen.
Genau, und da zeichnet sich schon ab, dass wir alle bald Urlaub haben. Und das bringt mich als Anwalt dazu, daran zu erinnern, dass der Europäische Gerichtshof den Urlaubsansprüchen und auch Urlaubsabgeltungsansprüchen von Arbeitnehmern ja gewissermaßen eine Ewigkeitsgarantie zugebilligt hat. Soll heißen, die Urlaubsansprüche verfallen nicht, wenn der Arbeitgeber seinen notwendigen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. Das heißt, wenn er den Arbeitnehmer nicht unverzüglich konkret darauf hinweist, welchen Urlaubsanspruch er hat und was passiert, wenn der Arbeitnehmer diesen nicht nimmt. Wenn der Arbeitgeber diese Belehrung unterlässt, dann verfällt er eben nicht. Also, wie gesagt, da kann man gar nicht oft genug erinnern. Eigentlich muss man das schon zu Beginn des Urlaubsjahres machen. Also wenn man jetzt belehrt und der Arbeitnehmer sich so erschrickt, dass er für den Rest des Jahres arbeitsunfähig erkrankt, dann würde der Urlaubsanspruch auch nicht mehr verfallen. Also schleunigst nachholen und vor allen Dingen diese Belehrung dokumentieren.
Ein sehr praktischer Tipp. Vielen Dank dafür. Das ist dann ja doch sehr wichtig für die Arbeitgeber. Wichtig nochmal berufsrechtlich für die Steuerberater oder die angehenden Steuerberater. Auf dem Steuerberaterkongress in Dresden wurde noch etwas zur Reform der Steuerberaterprüfung, jedenfalls aus Sicht des Berufsstandes, gesagt. Man wünscht sich da, dass die Steuerberaterprüfung erstmal zeitlich ein bisschen auseinandergezogen wird. Im Augenblick ist es ja so, dass im Oktober an einem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag die Klausuren geschrieben werden. Das soll eben an späteren Terminen stattfinden, dass sie also nicht hintereinander weg sind. Dann soll auch die Möglichkeit bestehen, dass Klausuren, die man bestanden hat, dass die dann auch als bestanden weiterhin gelten und man nicht immer wieder alle Klausuren von vorne schreiben muss, dass man die also praktisch einloggen kann und dann in einem weiteren Versuch dann die anderen Klausuren schreiben kann. Die Versuche, die man haben soll, ist im Augenblick ja auf 3 begrenzt. Auch hier soll es so sein, dass es eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten gibt, immer wieder die Steuerberaterprüfung zu schreiben. Und dann sollen die Steuerberaterprüfungen auch nicht nur einmal im Jahr abgenommen werden, sondern mindestens zweimal, wenn nicht sogar mehrfach. Das ist erstmal der Wunsch unserer Interessenvertretung als Steuerberater. Das Ganze muss noch mit der Finanzverwaltung abgesprochen werden. Also von daher, das ist jetzt noch nicht in ja, Stein gegossen. Die Hoffnung besteht aber, dass die Reformen wenigstens ein bisschen umgesetzt werden, damit wir in Zukunft auch mehr Steuerberater wieder haben. Als nächstes geht es mal wieder zum Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in NRW. Die gibt es eigentlich erst seit dem 01.01.2025. Die machen aber immer wieder Schlagzeilen. Jetzt, dass sie 150 Millionen Euro steuerliches Mehrergebnis bei der Grunderwerbsteuer erzielt haben. Da geht es darum, dass sich eben diese Spezialeinheit dann doch nochmal Transaktionen gerade in Konzernen Umgebungen als auch bei grenzüberschreitenden Strukturen genauer angeguckt hat. Und da hat man dann eben weitere Grunderwerbsteuer festsetzen können. Erstmal nur als Nachricht, die City Tax in Bremen, die war bisher bei 5%, wird jetzt um 0,5% auf 5,5% erhöht. Also da wird es ein bisschen teurer, in Bremen zu übernachten. Ich drücke die Daumen, dass die anderen Städte, in denen es auch eine City Tax gibt, da nicht sofort nachziehen. Ja, und dann nochmal 2 Nachrichten. Einmal das BMF-Schreiben vom 21.05.2025. Hier geht es um die Sonderabschreibungen für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen im Rahmen des 7b ESTG. Hier hat das BMF also nochmal alles, was es sich so zum 7b ESTG vorstellt, aufgeschrieben, alles geupdatet. Also von daher, das ist dann der neueste Stand zum 7b ESTG. Und zum Abschluss unserer aktuellen Nachrichten, da geht es um die Veranlagung 2023. Die müssten ja eigentlich, wenn man von einem Steuerberater vertreten ist, bis zum 2. Juni 2025 spätestens abgegeben werden. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Da gibt es dann eigentlich auch keine Fristverlängerung mehr. Es gab genug Zeit, hat sich der Gesetzgeber gedacht. Aber wir als Steuerberaterberufsstand haben ja dann doch noch so ein paar andere Sachen zu tun. Und was gerade im Augenblick so ein bisschen drückt, sind dann wieder Nachfragen, wenn es um die Corona-Überbrückungshilfen geht. Und das fordert viel Zeit, weil die ja auch immer so alle paar Monate auftauchen und dann aber auch sehr schnell abgegeben werden müssen. Jetzt hat die Steuerberaterkammer in Sachsen-Anhalt gesagt, dass dort Einzelfristverlängerungen bis zum 1.7. durchaus möglich sind und wahrscheinlich auch durchgewunken werden. Das ist aber erstmal eine Landeslösung fürs Bundesland Sachsen-Anhalt. Die anderen Bundesländer haben dann auch jeweils Einzellösungen oder vielleicht auch noch gar keine Lösung. Da müsste man also tatsächlich dann immer vor Ort gucken, kriege ich noch schnell eine Einzelfristverlängerung, ja oder nein. Eine bundeseinheitliche gibt es jedenfalls bisher nicht. Ja, Steffen, dann kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen der Woche und ich dränge mich mal wieder vor, weil ich gerade so
Mach
schön über
das, mach
Corona
das.
erzählt habe. Danach darfst du dann wieder dran.
Ja, klar.
2 Urteile vom OVG NRW. Einmal geht es um, oder in beiden Fällen geht es um die Soforthilfen aus dem Jahre 2020. Und in meinem ersten Fall geht es darum, dass bei den Rückmeldeformularen gleich am Anfang eine Möglichkeit auf einen Verzicht auf die NRW-Soforthilfe 2020 erklärt werden konnte. Da hatte ich so eine kleine Box und konnte die ankreuzen. Und da steht drin, im Förderzeitraum hatte ich keinen Liquiditätsengpass im Sinne der Förderbedingungen und erkläre deshalb unwiderruflich, dass ich die mit dem Bewilligungsbescheid gewährte Soforthilfe nicht in Anspruch nehmen werde. So, also wenn man das angekreuzt hat, hat dann da die Bewilligungsstelle dankend gesagt, super, dann zahlen wir die Soforthilfe zurück. Dagegen sind also mehrere vorgegangen und nun hat das OVG endgültig entschieden, nein, das war keine Benachteiligung der entsprechenden Antragsteller. Hier wurde auch keiner übers Ohr gehauen oder getäuscht. Wenn du das angekreuzt hast, dann war das wirksam und damit ist, ja, es war ein wirksamer Verzicht und damit war dann auch die Soforthilfe zurückzuzahlen. Das waren Urteile des OVG NRW vom 16. Mai 2025, Aktenzeichen unter anderem 4a 2928 aus 24 oder 4a 2929 aus 24. Die weiteren Entscheidungen des OVG NRW, wie gesagt, es geht wieder um die Soforthilfen aus dem Jahr 2020. Da waren das alles Antragsteller, Kläger, die mehrere Anträge auf Soforthilfe gestellt haben und wo sich herausgestellt hat hinterher, es gab dort ein Unternehmensverbund und es hätte nur ein Antrag gestellt werden dürfen. Und da man eben dann hier entsprechende Fehler begangen hat, sind dann die Soforthilfen komplett zurückgefordert worden. Die Antragsteller, die Kläger hatten gesagt, naja, also einmal waren ja diese ganzen Soforthilfen, FAQs, in Anführungsstrichen AGB, ja sowieso ein bisschen komisch formuliert. Darüber hatten wir schon berichtet, dass es tatsächlich so gesehen worden ist. Und zum anderen wussten wir ja gar nicht, dass es einen Unternehmensverbund gab. Tatsächlich hat das damals auch in der Beraterschaft ein bisschen Aufruhr gesorgt, als die bayerischen Bewilligungsstellen irgendwann mit dem Unternehmensverbund um die Ecke kamen und den genauer erklärt haben. Das war also tatsächlich vielen Antragstellern als auch Steuerberatern und sonstigen prüfenden Dritten nicht klar, dass es kein Unternehmensverbund vorliegen darf und dass ich einen Unternehmensverbund prüfen muss. Das OVG hat jetzt gesagt, tja, da habt ihr Pech gehabt, liebe Leute. Denn auch schon vor Corona gab es Subventionen, die alle auf EU-Recht beruhten und auch schon damals gab es den Begriff des Unternehmensverbundes, der war auch beim EuGH schon längst durch. Das hättet ihr also alle wissen müssen und von daher könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass ihr von dem Unternehmensverbund nichts gehört habt oder dass der deutsche Bewilligungsgeber, Soforthilfegeber darauf hätte hinweisen müssen. Also von daher, hier war zurückzuzahlen. Das waren Urteile des OVG NRW vom 15.05.2025. Aktenzeichen unter anderem 4a 2550 aus 22 oder 4a 2551 aus 22. Ja, und dann noch ein kleines Urteil vom FG Münster von mir. Da ging es um ein Kleinflugzeug, das sich eine GmbH angeschafft hat und wo es dann um die entsprechenden Betriebsausgaben ging, die abgezogen werden wollten. Problematisch ist halt immer, dass die Kosten für ein Flugzeug doch relativ hoch sind, sowohl der Unterhalt als dann auch eben der Betrieb. Von daher sind die Finanzämter meistens so drauf, dass die eigentlich die Betriebsausgaben nicht anerkennen wollen und dann sagen nach 4 Absatz 5 Nummer 7 Einkommensteuergesetz, das sind halt sonstige Aufwendungen, die irgendwie dem Spaß unterfallen und in den privaten Bereich gehören. Wir haben damit auch schon ab und zu mal bei FGs geklagt. Und es wird halt oft gesagt, ne, der private Spaß des Fliegens, der steht hier im Vordergrund, kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. In dem Fall war das so, der Geschäftsführer der GmbH, der das Kleinflugzeug genutzt hat, der ist selber gar nicht geflogen, also jedenfalls nicht als Pilot, der ist natürlich mitgeflogen. Und was ist das hier das Wichtigste? Es konnte konkret nachgewiesen werden, dass die Nutzung des Kleinflugzeugs zu neuen Mandaten, zu neuen Kunden geführt hat und damit zu neuen Aufträgen und damit der Umsatz erhöht werden konnte. Und das hat dann das FG Münster in diesem Einzelfall dann eben auch überzeugt, dass das Kleinflugzeug wichtig war. Damit waren dann eben auch die ganzen Ausgaben betrieblich veranlasst und konnten hier entsprechend abgezogen werden. Das war das Urteil des FG Münster vom 15. April 2025, Aktenzeichen 9K 126 aus 22 KG. So, und damit rüber zu dir, lieber Steffen.
Ja, und wir wechseln ins Arbeitsrecht und besprechen hier eine Probezeitkündigung, wo man ja gemeinhin meint, da kann einem gar nichts passieren. Es sei denn, man begegnet der arbeitsrechtlichen Wunderwaffe, Paragraph 612a BGB, das Maßregelungsverbot. Was war passiert? Ein Arbeitnehmer hatte in der Probezeit eine Krankschreibung abgegeben, wurde daraufhin gekündigt. Und sein wahrscheinlich pfiffiger Anwalt hat dann gemeint, ja, er hat damit geltend gemacht, dass er arbeitsunfähig erkrankt nicht mehr zur Arbeit erscheinen möchte. Und wenn der Arbeitgeber ihn dann kündigt, dann maßregelt er ihn genau für das Geltendmachen dieses Anspruchs, dieses Rechts, und damit wäre die Kündigung unwirksam. Ja, das LAG hat zwar, das hessische LAG hat zwar dem widersprochen, die Kündigung am Ende dann für wirksam erachtet, aber es hat deutlich gemacht, dass eine solche Konstellation durchaus geeignet ist, ein solches Maßregelungsverbot auch unter Umständen mal annehmen zu können. Also Obacht bei der Probezeitkündigung oder bei Kündigung in Kleinbetrieben. Ja, das war das Urteil des LAG Hessen vom 28. März 2025, Aktenzeichen 10 SLA 916 aus 24. So, und dann habe ich noch ein Urteil aus der Sozialgerichtsbarkeit. Da haben wir ja nun in der Vergangenheit schon sehr häufig berichtet über Statusprüfungen, die dann vermeintlich selbstständig tätige Personen oder dann zu abhängig Beschäftigten gemacht haben. Diese Prüfungen machen auch vor exotischen Berufen nicht halt. Hier ging es um einen Rallyefahrer, dessen sozialer Status geprüft worden ist. Das Landessozialgericht hatte festgestellt, dass der Vertragspartner mit ihm, mit diesem Rallyefahrer, Exklusivität vereinbart hatte, hat diesem Fahrer Fitness- und Gesundheitsvorgaben gemacht und auch diese kontrolliert. Er hat eine feste Vergütung gezahlt und auch den Rahmen der Veranstaltungen festgelegt. Das macht ihn dann zum Arbeitgeber und verpflichtet ihn, Sozialversicherungsbeiträge für den so gesehen beschäftigten Rallyefahrer abzuführen. Das war das Urteil des LSG Hessen vom 16. Mai 2025 zum Aktenzeichen L1BA 34 aus 23. So viel von mir.
Ja, so viel von uns beiden. Vielen Dank, lieber Steffen. Das war ja mal wieder
Gerne.
sehr interessant. Dann, ja, danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.